Ja, zunächst danke ich einmal, dass ich ohne Jackett zu euch sprechen darf. Wenn wir Männer in die Wechseljahre kommen, dann kriegen wir ab und zu solche Hitzewallungen. Das tut dann gar nicht gut. Ja, Dankeschön für diese Erleichterung. Ja, und dann haben wir heute Morgen ein Thema, einen Bibeltext, wo ich euch gestehen muss, ich habe lange gezögert, überhaupt über diesen Abschnitt zu sprechen, überschrieben das Wort vom Kreuz. Es ist sozusagen ein heiliger Text, wo man die Schuhe ausziehen muss, bevor man ihn liest und darüber spricht. Aber in den letzten Jahren habe ich mich wiederholt damit befasst und einiges auch gelernt von anderen. Und so möchte ich jetzt heute Morgen darüber sprechen. Wollen wir den Text lesen? Wer eine Bibel zur Hand hat, darf es gerne mitlesen. 1. Korinther, Kapitel 1. Ihr werdet, nachdem wir den Text gelesen haben, verstehen, warum Petrus einmal in seinem zweiten Brief sagt, dass einige Abschnitte beim Apostel Paulus schwer zu verstehen sind. Selbst Petrus hatte Mühe. Wie wollen wir das jetzt aufnehmen, allein durch Hören, wenn wir nicht eine Bibel haben, in der wir mitlesen können? Ich mache euch immer wieder Mut, die Bibel mitzubringen in die Gottesdienste, weil es wird doch aus der Bibel gepredigt, nicht aus der Hannoverer Zeitung oder so. Und außerdem, wenn die Predigt langweilig ist, könnt ihr wenigstens ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Also bringt die Bibel lieber mit. Ich habe es euch vorher gesagt. Bringt sie lieber mit. 1. Korinther 1 lesen wir von Vers 18 bis 25. Paulus schreibt, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, auch im Propheten Jesaja, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist ein Weiser, ein Philosoph, wo ein Schriftgelehrter, ein Theologe, wo ein Wortstreiter, ein Rhetor dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Denn während Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, dem Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Noch ein Vers. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Zentnerschwere Worte und, wie ich sagte, nicht leicht zu verstehen. Aber dafür ist ja die Predigt da. Die Predigt soll das Wort Gottes auslegen, erklären, verständlich machen. Und dafür haben wir gebetet, dass Gott das schenken möchte heute Morgen unter uns. In einer Großstadt, es könnte Hannover gewesen sein, war ein bunter Clown zu sehen in einer Fußgängerzone und er trug ein Plakat auf seiner Brust, das hatte er so umgehängt und auf dem war groß zu lesen, ich bin ein Tor für Christus, ein Tor, ein Narr, ein Depp. Für Christus. Die Leute haben ihn skeptisch beäugt und dachten, naja, der hat doch ein bisschen einen Sparren locker. Aber dann, als er an ihn vorbeigegangen war, sahen sie, dass er auf dem Rücken noch ein Plakat trug. Ich will nicht sagen, ihr sollt das nachmachen, ja, bitte nicht. Aber er hat es so gemacht, auf dem Rücken war noch ein Plakat und auf dem stand zu lesen, wessen Tor bist du? Ich bin ein Tor für Christus. Wessen Tor bist du? Im antiken Griechenland gab es kein größeres Vergnügen, als darüber zu diskutieren, wer wohl der weiseste Mann sei, der klügste, der cleverste, und wer der größte Narr sei. Da waren zwei Gruppen. Auf der einen Seite die Epikuräer, die argumentierten so: Der weiseste Mensch genießt das Leben und die Lust und die Leidenschaft, denn es könnte schon später sein, als man denkt, und morgen wäre man ohnehin tot, dann kann man nichts mehr genießen. Also, folglich muss man aus diesem bisschen Leben herausholen, was nur geht an Lustigkeiten und Vergnügungen. Das waren die Genussmenschen, die Genießer, die Hedonisten, nennt man das auch mit einem Fremdwort. Die wollten einfach das Leben genießen. Das war ihre Philosophie. Merken wir, das gibt es heute im Hannoveraner Land auch noch. Menschen, die diese Lebensphilosophie haben. Auf der anderen Seite waren die Stoiker. Die dachten genau andersherum. Ein Genussmensch, sagten sie, ist doch der größte Tor, denn er würde ja früher oder später unweigerlich Sklave seiner eigenen Begierden werden. Und dann wär's vorbei mit dem Genießen. Die Stoiker strebten danach, eine spirituelle, eben eine stoische Ruhe zu erreichen, in der sie über allen menschlichen Gefühlsregungen schweben könnten und somit nicht in diese Falle laufen würden der Sklaverei. Ganz verschiedene Konzepte. Das eine die Genussmenschen, das andere die Asketen, die mit den weltlichen Genüssen gebrochen hatten und mehr eben auf diese spirituelle Ruhe aus waren. Und einer der populärsten Plätze, auf denen über solche Themen diskutiert wurde, war der sogenannte Marshügel in Athen, der Areopag. Da saßen schon Sokrates und Plato auf diesem Hügel und haben ihre Philosophien weitergegeben. Eines Tages kam dort ein kleiner, vielleicht obeiniger Jude hin mit einer Sehbehinderung und predigte den großen Dichtern und Denkern Griechenlands das Wort vom Kreuz. Und natürlich wurde er ausgelacht. Aber wie? Der ist da abgeblitzt. Der hat da kein Bein auf den Boden gekriegt. Fast. Es kamen immerhin eine Handvoll Menschen zum Glauben dort in Athen. Zwei werden sogar mit Namen genannt. Eine Frau namens Damaris, ein Mann namens Dionysius, sogar ein Ratsherr, kamen zum Glauben und noch ein paar. Aber ist euch schon mal aufgefallen, dass Paulus in Athen keine Gemeinde gründen konnte? Überall, in den Bergen von Galatien, in der heutigen Türkei, dort entstanden Gemeinden, aber in Athen nicht. In der Welthauptstadt der Philosophie, dort nicht. Und dann hat Paulus eine ganz enorm wichtige Lektion gelernt, dort in Athen. Und er kam von Athen direkt nach Korinth, Südgriechenland. An die Korinther schreibt er diesen Brief und schreibt ihnen: Gottes Weisheit ist Torheit für die Menschen. Er kommt gerade vom Areopag, wo die klugen Philosophen ihre Theorien entfaltet haben. Und er sagt, Gottes Weisheit ist Torheit für die Menschen und was Menschen für weise halten, ist Torheit bei Gott. Den meisten von uns leuchtet das ein und die stimmen da innerlich zu, aber das muss man erstmal wirklich begriffen haben. Das muss man mal ganz tief verstanden haben. Gottes Weisheit, die wir in der Bibel finden, ist für die meisten Menschen Torheit, auch in Hannover und Umgebung. Wo immer wir herkommen. Und was Menschen für weise halten, ist Torheit bei Gott. Das Herz der christlichen Verkündigung ist folgendes. Vor 2000 Jahren wurde im vorderen Orient ein Mann, vielleicht Anfang 30, den die Römer für einen Kriminellen hielten, auf ein Kreuz geschlagen. Und jenes Geschehen, das Kreuz, und die Verkündigung davon, das Wort vom Kreuz, ist das wichtigste Ereignis der Menschheitsgeschichte. Natürlich verbunden mit der Auferstehung. Kreuz und Auferstehung gehören in der Bibel immer zusammen. Das Wort vom Kreuz ist die Botschaft, dass Christus starb und auferweckt wurde. Weil er konnte nur deshalb auferweckt werden, weil er ohne Sünde war. Damit hat Gott bestätigt, dass er stellvertretend als Heiland, als Retter für die Welt gestorben ist. Warum predigen wir 2000 Jahre später immer noch dieses Wort vom Kreuz? Hat sich das nicht inzwischen überholt? Gibt es nicht inzwischen andere Dinge, die für die Menschen wichtiger wären? Zum einen starb dort am Kreuz der einzig vollkommene Mensch, der je gelebt hat. Jeder, der sich einmal aufrichtig mit dem Leben Jesu, mit seiner Biografie beschäftigt hat, jeder, der das aufrichtig getan hat, ob er Christ war oder Atheist, musste zugeben, das war das vollkommenste Leben, das je auf diesem Planeten gelebt wurde. Das war der edelste Charakter, der je auf dieser Erde gesehen wurde. Das müssen alle zugeben. Aber sein vollkommenes Leben hätte noch niemanden von uns in den Himmel bringen können. Zum anderen starb dort am Kreuz der Erlöser der Menschheit. Er gab sein Leben hin, freiwillig. Er hatte Macht, es zu lassen, und er hat es freiwillig für uns gegeben. Auf eine ganz furchtbare, grausame Art und Weise starb er dort an diesem Galgen auf Golgatha. Und diese Botschaft, die Paulus und die anderen Apostel predigten, verändert das Leben von Menschen. Überall, wo das Wort vom Kreuz gepredigt und angenommen wird, verändert sich das Leben der Menschen vom Schlechten zum Guten. Und zwar messbar, hat die Regina Derksen vorhin in ihrem Zeugnis gesagt. Ja? Merklich, beobachtbar, auch andere haben gesehen, da hat sich das Leben verändert, weil innen etwas geschehen ist, war es auch nach außen eine Veränderung dann irgendwann zu beobachten. Und so ist es. Menschen, die vorher Gott abgelehnt haben, werden zu Anbetern Gottes. Menschen, die mit anderen immer ihre Mühe hatten und nicht in Beziehungen leben konnten, lernen zu vergeben, lernen eine Beziehung zu führen in Ehe, Familie, Verwandtschaft, Umfeld. Menschen, die gebunden waren und geschunden von aller möglicher Dingen, von Nikotin, Alkohol und Suchtmitteln aller Art. Sie werden frei, nicht immer auf Knopfdruck, aber nach und nach. Das Leben der Menschen verändert sich vom Schlechten zum Guten. Ich durfte das auch erleben vor 39 Jahren, wie sich mein Leben vom Schlechten, aber radikal zum Guten verändert hat, als Christus einkehrte und Herr wurde. Übrigens, wo er einkehrt, da kehrt er auch manchmal aus. Und zwar mit eisernem Besen, ja. Da müssen dann auch mal ein paar Dinge aus dem Leben entfernt werden, die Gott nicht gefallen. Aber das nur nebenbei. Überall, wo die Botschaft vom Kreuz angenommen wurde, verändert sich das Leben der Menschen vom Schlechten zum Guten. Aber es gibt auch überall, wo das Wort vom Kreuz gepredigt wird, Menschen, die dieser Botschaft skeptisch gegenüberstehen. Und diese am Ende ablehnen. Das Wort vom Kreuz scheidet. Auch heute Morgen hier unter uns. Paulus erwähnt zwei Gruppen, die ihre Mühe hatten mit dem Kreuz. Die Juden und die Griechen. Und beide Gruppen verband die Einstellung, dass sie zuerst sehen wollten, bevor sie glaubten. Kennen wir auch, gell? Sagen doch unsere Nachbarn auch manchmal. Oder Verwandte oder Freunde, Bekannte, die wir treffen, mit denen wir über das Evangelium reden. Dann kommt dieser Spruch, dieser superintelligente Spruch, ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, dass 2 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe geben. Ja, das ist mal ein toller Glaube, ja. Das brauchst du nicht glauben, das ist jedem klar. Und das ist eine falsche Einstellung, wenn man sagt, ich glaube nur, was ich sehe. Die Juden hatten von einem Wort aus dem 5. Buch Mose herkommend eine Erwartung an den Messias, dass er große Wunder tun würde. Denn dort hat Mose gesagt, einen Propheten wie mich wird euch der Herr senden. Sagte Mose 1500 Jahre, bevor Christus geboren wurde. Einen Propheten wie mich wird euch der Herr senden. Und weil Mose große Wunder getan hat, sogar das Rote Meer geteilt hat, darum erwarteten die Juden einen Messias, der große Zeichen und Wunder tun würde. Und im Laufe der Jahrhunderte hat sich bei den Juden herausgebildet, weil immer wieder welche auftraten und sagten, ich bin der Messias, nein, ich bin es. Dann sagten sie, Moment mal, wenn der Messias kommt, er wird zweifelsfrei zu erkennen sein. Und sie lehrten die Theologen der Juden, die Rabbiner, Drei Wunder würde er tun, die noch nie vor ihm jemand getan hat. Nämlich die Heilung eines jüdischen Aussätzigen. Warum war das so besonders? Seit Miriam, der Schwester Moses, war in Israel kein Angehöriger des Volkes Israel mehr von Aussatz geheilt worden, auf 1500 Jahre hin. Und sie sagten, wenn der Messias kommt, er wird auch einen jüdischen Aussätzigen heilen. Lest es nach in Matthäus 8. Sie sagten, er wird einen stummen Besessenen heilen. Das sind sozusagen Alleinstellungsmerkmale. Daran wird man den Messias zweifelsfrei erkennen. Was tut Jesus in Matthäus 12? Er heilt einen stummen Besessenen. Warum war das so besonders? Andere Besessene konnten die jüdischen Exorzisten auch befreien von Besessenheit, aber nicht, wenn sie stumm waren. Dann konnten sie den Namen der Dämonen nicht nennen, der sie gefangen hielt. Und das konnte nur der Messias. Und Jesus tat es in Matthäus 12. Und sie hätten niederfallen müssen. Sie hätten sagen müssen, oh, jetzt verstehen wir, du bist der Messias. Und sie wussten es auch. Und sie haben wieder besseres Wissen gesagt. Nein, das tut er in der Kraft Satans, durch Beelzebub. Und noch eines, das macht die Sache völlig klar, er sollte einen Blindgeborenen heilen. Und als Jesus den Blindgeborenen geheilt hat, da steht in Johannes 9, von Anbeginn der Schöpfung an, der Welt, hat man nicht gehört, dass jemand einen Blindgeborenen geheilt hat. Ich bin kein Augenarzt, aber ich weiß, im Orient gibt es eine Krankheit, die nennt man Mikroophthalmie. Das ist ein ganz kleiner Augapfel. Bei diesen Blindgeborenen fehlte der Augapfel oder er war höchstens so groß wie ein Kirschkern. Ein Kirschkern großer Augapfel. Und Jesus macht ihm neue Augäpfel. Etwas vom kompliziertesten, was in unserem Körper überhaupt ist. Er schafft ihm neue Augäpfel. Und darum, er tut diese Wunder, die die Juden erwartet haben vom Messias. Und sie hätten alle niederfallen müssen. Aber sie sagten, nein, du tust das in der Kraft Satans. Und dann sagt Jesus, passt auf, Freunde, jetzt kriegt ihr nur noch ein Zeichen von mir. Und das ist das Zeichen des Jona. Tja, ist gut, wenn man auch ein bisschen das Alte Testament kennt, ja? Ist gut, wenn wir die ganze Bibel kennen, weil die Bibel nimmt immer aufeinander Bezug, die eine Stelle auf die andere. So muss man die ganze Schrift kennen. Das Zeichen des Jona heißt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, was natürlich manche Intellektuelle überhaupt nicht glauben können, sowas geht ja gar nicht, ja? Aber das bezeugt die Bibel. Er war 3 Tage im Bauch des Fisches und dann wieder ausgespien wurde, so würde Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein und dann wieder auferstehen. Jetzt kommen die Mathematiker und sagen, Moment mal, 3 Tage und 3 Nächte, das sind doch 72 Stunden. Und Jesus, wenn er an einem Freitag gekreuzigt wurde, dann kann er nicht schon am ersten Tag der Woche, am Sonntagmorgen auferstanden sein. Langsam, liebe Freunde, man muss auch ein bisschen das Judentum kennen. Die Juden haben folgende Denkweise. Wenn von dem einen Tag eine Stunde, ein angebrochener Tag eine Stunde, vom nächsten 24 Stunden und vom dritten nochmal eine halbe Stunde, das sind bei Juden 3 Tage und 3 Nächte. So denken sie. Das ist ein Bild, ein Sprachbild, das Jesus hier gebraucht, wie es im Judentum üblich war. 3 Tage und 3 Nächte. Das ist völlig übereinstimmend. Da müssen wir nicht kommen und sagen, Jesus wurde an einem Mittwoch gekreuzigt. Nein, er wurde an einem Karfreitag, an einem Freitag, am Rüsttag vor dem Sabbat gekreuzigt, wie die Bibel sagt. Also er sagt, ihr kriegt jetzt nur noch ein Zeichen, nämlich Kreuz und Auferstehung. Die Griechen, die waren ein bisschen anders gestrickt. Die waren mehr intellektuell drauf. Haben wir ja eben schon gesehen. Philosophie war hoch im Kurs. Und die sagten, wir brauchen intellektuelle Beweise. Wir fordern Logik und rationale Argumente. Wenn unser Verstand überzeugt ist, dann können wir glauben. Übrigens, so gehen auch viele Männer an die Bibel dran. Das ist so typisch für Männer. Die Männer, die müssen das Gesamtkonzept des Christentums verstehen Und die prüfen das, ob das logisch ist und konsistent und stimmig und so. Und dann übernehmen sie das ganze Paket. Das ist oft eine sehr intellektuelle Sache bei Männern, sehr stark kopflastig, ja. Und so ist dann auch der Glaube oft bei Männern sehr stark kopflastig und wenig Herz und Emotion dabei. So ist das. Aber ich kann es auch nicht ändern, ja. Ich bin auch ein Mann, bin auch ein bisschen so gestrickt. Und Frauen, die kommen ganz anders zum Glauben. Die, bei ihnen geht es mehr über die Beziehung. Sie sind beziehungsorientierter. Sie lernen Jesus Christus kennen und sind fasziniert von ihm, von seiner Persönlichkeit. Und sie wollen ihm gehören. Ganz gleich, ob wir auf diesem oder jenem Weg zum rettenden Glauben gekommen sind. Hauptsache, wir sind zum Glauben gekommen. Da gibt es nicht besser und schlechter. Das ist nur anders, eben dem Wesen gemäß. Und die Griechen sagten, wir brauchen intellektuelle Beweise. Was antworten wir jetzt den Juden und den Griechen unserer Tage? Menschen, die so dachten wie die Juden und Griechen damals, gibt es auch heute. Dein Arbeitskollege, dein Kommilitone an der Uni oder Verwandte denken genauso, sagen ganz ähnliche Sätze. Was antworten wir ihnen? Wenn Juden praktische Beweise fordern, dann antworten wir, weißt du was? Seitdem ich glaube, seitdem ich dieses Wort vom Kreuz für mich angenommen habe, habe ich den praktischen Beweis. Es funktioniert. Das Kreuz wurde die Kraft für mein Leben. Es hat auch mein Leben vom Schlechten zum Guten verändert. Und es verändert es weiter, denn wir sind alle noch in der Genesung, sagte Martin Luther einmal sehr treffend. Und wenn Griechen kommen, sprich mehr intellektuell geprägte Menschen und mentale Beweise fordern, dann sagen wir ihnen, weißt du was? Seitdem ich glaube, habe ich auch mentale Beweise. Ich verstehe Gottes Konzept jetzt. Es ist logisch, es ist weise, es ist konsistent. Ich sehe, dass es wahr ist. Wir werden nicht aufgefordert, irgendwelche verrückten Sachen zu glauben. Keiner von uns muss glauben, dass das Wasser berghoch fließt. Das tut es nicht. Was die Bibel sagt, ist vernünftig und ist klar. Jeder Mensch kann es verstehen und annehmen. Glaube beginnt nicht da, wo der Verstand aufhört. Glaube beginnt dort, wo der Widerstand aufhört gegen Gott und sein Wort. Da beginnt der Glaube. Es ist nicht eine intellektuelle Sache. Ich fasse zusammen meinen ersten Gedankengang. Der Unglaube sagt, lass mich zuerst sehen, dann will ich glauben. Ich sage nochmal, das ist ein schöner Glaube, ja? Dass ihr vor mir sitzt, das brauche ich jetzt wirklich nicht glauben. Das sehe ich. Und Gott antwortet, glaube, lass dich darauf ein, nimm mich beim Wort, glaube und dann wirst du sehen, wie auch dein Leben vom Schlechten zum Guten verändert wird. Das war der erste Teil meiner Predigt. Ihr seid sehr höflich und andächtig und hört mir sehr aufmerksam zu. Das finde ich ganz gewaltig. Jetzt kommt der zweite Teil der Predigt. Warum ist das Wort vom Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Warum hat Gott es so gemacht, dass durch die Predigt vom Kreuz, von dem gekreuzigten und auferstandenen Christus, Menschen errettet werden? Warum hat Gott diesen Weg gewählt? Ich möchte drei Antworten geben. Erstens, das Wort vom Kreuz bedeutet, dass niemand zum Glauben gezwungen wird. Niemand wird zum Glauben gezwungen. Das tut Gott nicht. Das wird er niemals machen. Angenommen, Gott hätte jedermann Beweise gegeben, so richtige Beweise, bevor er glaubte, dann hätte ja jeder glauben müssen. Beweise sind ja zwingend. Da musst du glauben, ja? Sonst bist du wirklich ganz daneben, wenn du Beweise vorgelegt kriegst und du sagst, die interessieren mich nicht, juckt mich nicht, ich glaube trotzdem nicht. Beweise wären zwingend. Kein Mensch hätte eine Wahl gehabt, jeder hätte glauben müssen, wenn Gott zwingende Beweise vorgelegt hätte. Aber das hat er nicht. Gott ist Liebe, sagt die Bibel, und Liebe zwingt nicht. Das ist das Wesen der Liebe. Liebe zwingt nicht. Liebe gibt immer frei zum Nein sagen. Das ist der Grund, warum auf jedem Standesamt der Welt immer noch gefragt wird, bis zum heutigen Tag, wenn da zwei stehen, die heiraten wollen, dann wird sie gefragt, willst du diesen heiraten? Und stellt euch vor, sie würde antworten, nein, ich will nicht, er zwingt mich. Kein Standesbeamter der Welt würde die beiden zu einem Ehepaar machen. Das geht nicht. Liebe zwingt nicht. Liebe gibt frei zum Nein sagen. Und Gott ist Liebe in seinem Wesen und darum zwingt er niemanden zum Glauben. Auch dich nicht. Er hat auch mich nicht gezwungen. Er wird nie jemanden zwingen. Schaut, jetzt sind die Kinder zwar nicht mehr da, aber ich erzähle euch eine Geschichte. Ich glaube, die tut uns Erwachsenen auch gut. Da war ein König und er verliebte sich in eine Bettlerin. Was es nicht alles gibt, ja, wo die Liebe manchmal hinfällt. Ein reicher König, ein mächtiger, fand eine hübsche Bettlerin und er verliebte sich in sie. So, er war der König. Er hätte mit seiner großen Kutsche mit 6 Pferden vor die Hütte fahren können, an die Hütte klopfen mit seinem Zepter und sagen, mitkommen, du wirst jetzt meine Frau. Hätte er machen können, er hatte die Macht dazu. Er wusste, so funktioniert das nicht. Er hat einen anderen Weg gewählt. Er hat sich als Bettler verkleidet, hat um ihre Liebe geworben auf Augenhöhe, und als sie seine Liebe freiwillig erwidert hat, die Bettlerin, dann hat er sich geoutet und hat gesagt, ach übrigens, ich bin der König und du wirst bald die Königin sein. Leuchtet uns allen ein, oder? Was hat Gott gemacht? Warum ist Gott aus der Höhe, aus dem Heiligtum, als Mensch auf diese Erde gekommen? Warum lag Jesus in der Krippe von Bethlehem? Warum ist er diesen Weg der Niedrigkeit gegangen? Weil Gott keine Menschen zum Glauben zwingt. Es wäre gegen sein Wesen. Weißt du, was Gott hätte tun können? Er hätte mit Eisenbahnschienen an diese Erde schlagen können. Und wir wären alle vor Ehrfurcht erstarrt. Und wir hätten alle glauben müssen. Gott hätte uns zum Glauben determinieren können, zwingen können, programmieren können. Nennen wir es, wie wir wollen. Hätte er tun können, er hatte die Macht. Aber meint ihr, das hätte sein Herz befriedigt, wenn wir alle an ihn glauben würden, weil er uns so programmiert hat? Gott, der große Gott, wollte, dass wir in freier Selbstentscheidung seine Liebe erwidern oder auch nicht. Das Risiko geht Gott ein, dass ein stolzer Mensch das ablehnt. Ich kann Gedanken lesen. Einige gucken sehr skeptisch im Augenblick und denken, schmälert diese Sicht nicht die Souveränität Gottes? Gott ist doch der große, souveräne Gott. Mitnichten, ihr Lieben, mitnichten. Das erhebt sie sogar. Gott ist so souverän, dass er es sich leisten kann, dem Menschen diese Freiheit zu geben, dem kleinen, stolzen Menschen diese Freiheit zu geben. Und da gab es Juden und Griechen, die lehnten das ab. Und es gibt heute Menschen, die lehnen das ab. Und Gott zwingt trotzdem nicht. Er zwingt nicht. Es wäre gegen sein Wesen. Gott wollte keine Marionetten. Er wollte Geschöpfe, die seine große Liebe in freier Selbstentscheidung ablehnen oder erwidern können. Versteht ihr, warum das Wort vom Kreuz Gottes Weisheit ist? Es ist ein Weg, dass Gott eine Botschaft verkünden kann, die jeder verstehen kann. Und dann ist der Mensch herausgefordert, diese Liebe anzunehmen oder sie abzulehnen. Diese Liebe kann Panzerschränke knacken. Diese Liebe kann Eisberge zum Schmelzen bringen. Es gibt genug Zeugnisse, auch unter uns könnten heute Morgen Menschen aufstehen und sagen, ich war so ablehnend gegen diese Botschaft, aber Gott in seiner Liebe, er hat mein Herz geschmolzen und ich habe mich ihm freiwillig ergeben. Sein großes, liebendes Herz ist der Grund. Gott liebt, weil er Liebe ist. Er liebt uns, weil er uns liebt, aus keinem anderen Grund. An uns ist nichts Liebenswertes, in Gottes Augen, aber er liebt uns, weil er Liebe ist. Das ist Gottes Weg. Erster Gedanke, wir fragen, warum ist das Wort vom Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Weil das Wort vom Kreuz niemanden zum Glauben zwingt. Zweitens, die Botschaft vom Kreuz gibt der Intelligenz keinen Vorrang. Das habe ich eben schon mal kurz angedeutet. Es gibt der Intelligenz keinen Vorrang. Angenommen, wenn Menschen Gott finden könnten, indem sie ihre Hirne nutzen würden, dann würden die Intelligenten in den Himmel kommen, sehr leicht, und die weniger Intelligenten nicht. Das wäre doch ungerecht, oder? Weil wir haben unterschiedliche Intelligenzquotienten. Manche von uns haben studiert und manche sind Doktoren oder was weiß ich, ja, und andere haben mit Mühe die Hauptschule bewältigt. Es ist alles nicht schlimm. Die Botschaft vom Kreuz gibt der Intelligenz keinen Vorrang. Hier haben wir allerdings auch die Antwort, warum einige der brillantesten Geister auf dieser Erde Atheisten sind oder Agnostiker. Das ist kein großer Unterschied, in der Praxis gar keiner. Die Atheisten sagen, es gibt keinen Gott, und die Agnostiker sagen, man kann es nicht wissen, ob es einen Gott gibt. Vielleicht gibt es einen, vielleicht aber auch nicht. Die leben genauso wie Atheisten. Die leben auch, als würde es keinen Gott geben. Ja? Da ist kein wirklicher Unterschied in der Praxis. Und Gott hat beschlossen, die Weisheit der Welt zur Torheit zu machen. Und darum, es liegt nicht an der Intelligenz. Bitte nicht erschrecken, jetzt kommt ein Foto, das wird für manche zuerst einmal ein bisschen herausfordernd sein. Das ist der Physiker Stephen Hawking. Wir müssen sagen, das war er. Er ist ja Anfang dieses Jahres gestorben. Und ich werde nicht vergessen, wie mir dieser Mann einmal aus 50 Zentimeter Abstand in die Augen geschaut hat. Es war auf der Frankfurter Buchmesse 2007. Ich war da mit Wolfgang Bühne und wir hatten da zusammen einen Bücherstand. Und dann wollte ich am Auto unten was holen und gehe runter vom dritten in den ersten Stock und öffne die Tür. Und da sah ich schon durch die Glastür draußen, wie seine Frau ihn gerade in einem Liegerollstuhl, er hatte ja diese schreckliche Krankheit ALS, wie sie ihn in das Gebäude geschoben hat. Er hat dort ein Buch vorgestellt, sein neuestes Werk damals. Da hat er bis vor kurzem immer noch Bücher geschrieben über die Entstehung des Universums und so weiter. Ihr Lieben, das war der Einstein unserer Zeit. Einer der intelligentesten Menschen, die je über diesen Erdboden gegangen sind. An der Intelligenz lag es nicht. Ach übrigens, und als ich ihm so die Türe aufgehalten hat und seine Frau schob ihn so vor mir in das Gebäude und er schaute mich an. Mann, ich war nicht richtig auf dem richtigen Fuß. Ich hätte ihm sagen sollen, Sir, Gott liebt Sie. Er hat seinen Sohn für Sie gegeben. Setzen Sie Ihr Vertrauen auf ihn. Er hätte mir nicht weglaufen können. Gott hatte ihn in meine Hand gegeben für ein paar Augenblicke. Und ich hab's versäumt, ja. So geht das manchmal. Hinterher ist man immer schlauer. Ich will nicht sagen, dann hätte er sich bekehrt. Es haben nämlich andere Leute mit ihm über das Evangelium diskutiert. John Lennox und wer alles, ja. Ich will nur sagen, seht ihr, es liegt nicht an der Intelligenz. Das Wort vom Kreuz gibt der Intelligenz keinen Vorrang. Wisst ihr, was ich beobachtet habe? Einfache Menschen können das Evangelium am leichtesten annehmen. Ein großer Teil der Gemeinde Jesu in den vergangenen 2000 Jahren gehörte zur untersten sozialen Schicht. Analphabeten haben das Wort vom Kreuz ergriffen. Menschen ohne große Bildung. Da tröstet euch. Jesus hat doch einmal gesagt in den Evangelien, glaube nur, auch ohne Abitur, hat er doch gesagt, so ähnlich, ja, steht im Markus-Evangelium. Und es gibt nur zwei Gruppen von Menschen, Doktoren und andere Toren. Ich gehöre zu den anderen Toren, du vielleicht auch, also tröste dich. Es ist nicht wichtig, dass du hohe Bildung hast und so weiter. Die einfachen Menschen können das Evangelium am leichtesten erfassen. Es liegt nicht an der Intelligenz, sondern es liegt daran, wie viel Stolz ein Mensch hat oder wie wenig. Und darum können Kinder das Wort vom Kreuz am allerleichtesten verstehen und annehmen. Ich hatte letztes Jahr eine Evangelisation in Mayen bei Koblenz in Rheinland-Pfalz. Und da hat Gott auch einige Menschen gerufen durch sein Wort. Unter anderem war da im Seelsorgerzimmer, war ich einmal alleine mit einem 9-jährigen Mädchen. Und dann hat dieses Mädchen sich bekehrt. Und ich wünschte, ich hätte mal auf die Aufnahmetaste gedrückt bei meinem Handy und hätte ihr Gebet aufgenommen. Ihr braucht keine Sorge haben, sowas würde ich niemals tun, ja. Aber ich würde euch ihr Gebet gerne vorspielen. Wie die gebetet hat, dieses 9-jährige Mädchen, so habe ich viele Erwachsene nicht beten hören. Wie die ausgedrückt hat, wie sie zu Christus gekommen ist. Der Himmel war offen über diesem Raum. Ich war sowas von berührt, von der Wirklichkeit Gottes. Gott war da und hat dieses Mädchen zu sich gezogen an diesem Morgen. Es liegt nicht an der Intelligenz. Ganz gewiss nicht. Christentum ist keine Religion für eine bestimmte Elite. Es ist die rettende Kraft für alle Menschen, die umkehren und glauben. Für alle, die umkehren und glauben. Ohne Ausnahme. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott hat nicht vorher aussortiert in eine Gruppe, die er will und die andere will er nicht. Nein, Gott will, dass alle zu ihm kommen. Christus gab sein Leben und sein Blut für alle Menschen dort am Kreuz. Das setzt sich übrigens dann im Leben der Nachfolge Christi fort. Das Leben in der Realität Gottes, also im Glauben, ist nicht an einen hohen Intellekt gebunden. Gottes Offenbarungen werden denen gegeben, die ihn lieben. Ich konnte es bei meiner eigenen Mutter beobachten, die im Alter von 91 Jahren heimgegangen ist. Aber sie war eine ganz schlichte nordhessische Hausfrau und Bauer, Nebenerwerbslandwirtin. Ja? Eine ganz schlichte, keine große Bildung. Aber sie hat die Offenbarungen Gottes geliebt und gekannt. Und der Franzose Pascal, auch einer der intelligentesten, die je auf diesem Erdboden waren, ein Universalgelehrter, sowas gibt es heute gar nicht mehr, heute gibt es nur noch, Entschuldigung, Fachidioten, ja, aber das war einer, der weit gebildet war, der sagt, weltliche Dinge muss man erkennen, damit man sie lieben kann. Göttliche Dinge muss man lieben, damit man sie erkennen kann. So funktioniert das bei Gott. Und auch wenn du jetzt sagst, ja, ich habe leider keine große Bildung und ich konnte nicht eine höhere Schule besuchen und dies nicht und studiere nicht, das ist nicht wichtig. Gottes Wahrheiten, göttliche Dinge muss man lieben und dann kann man sie erkennen. Das ist der Weg, wie sich Gott Menschen offenbart. Ich habe noch einen dritten Gedanke und dann schließen wir. Das Wort vom Kreuz zerstört auch jegliches menschliche Rühmen. Wir fragten, warum ist das Wort vom Kreuz Gottes Kraft und Gottes Weisheit? Hier eine dritte Antwort. Ich habe Vers 25 vorhin noch mitgelesen. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Hast du darüber mal nachgedacht? Wie ist denn das Schwache Gottes stärker als die Menschen? Das Törichte und das Schwache Gottes, beides sehen wir am Kreuz. Die Intellektuellen unserer Tage, die spotten über eine solche Botschaft. Ja. Die sagen, wer sowas glaubt, der gehört doch zu den Schlusslichtern des Mittelalters. Ja. Die haben dafür überhaupt kein Verständnis. Die begießen das mit intellektuellem Spott, das Wort vom Kreuz. Und schaut, die Bibel sagt, das Törichte und das Schwache Gottes, das sehen wir beides am Kreuz. Der große Gott gibt am Kreuz seine Allmacht scheinbar preis und lässt sich scheinbar besiegen. Das muss ich erklären. Schaut mal, der Teufel hat von Anfang an versucht, die Erlösung durch Jesus Christus zu verhindern. Darum hat Herodes den Kindermord befohlen und alle Kinder wurden getötet in der ganzen Gegend von Bethlehem. Wir wissen nicht, wie viele Tausende das waren. Er wollte den Erlöser ausschalten. Später wollten sie Jesus mehrmals steinigen und töten. Gott hat es nicht zugelassen. Einmal ging er mitten durch sie hindurch weg. Es war nicht an der Zeit. Und er sollte nicht gesteinigt, er sollte gekreuzigt werden. Das war vorhergesagt. Und dann, jetzt endlich hängt er am Kreuz. Und als er dann sein Haupt neigte und verschied, da hat vielleicht die Hölle gejubelt. Und der Teufel hat gedacht, jetzt habe ich es endlich geschafft. Jetzt habe ich ihn getötet, ja, jetzt habe ich ihn aus dem Weg geräumt. Aber von wegen, Pustekuchen, er ließ sich scheinbar besiegen. Der Teufel hat nicht verstanden, dass Jesus ohne Sünde war, dass er stellvertretend gestorben war und dass ihn Gott auferwecken konnte am dritten Tag. Und dann war der Sieg Gottes offenbar. Am Kreuz ließ sich Gott scheinbar besiegen, scheinbar. Um das noch zu verdeutlichen, möchte ich euch noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich einmal erlebt habe, als wir in Mannheim lebten. Meine Familie und ich, wir haben von 1990 bis 2000 in Mannheim gelebt, Baden-Württemberg. Und da hatten wir einen Bibelkreis in unserer Wohnung. Da kam eine illustre Schar zusammen. Evangelische Leute, katholische Leute, konfessionslose Leute und sogar ein Moslem nahm teil. Nennen wir ihn mal Ahmed, ja, er hieß anders, aber nennen wir ihn Ahmed. Er nahm teil Abend für Abend, als wir das Johannesevangelium durchnahmen. Saß immer brav da, protestierte nie, bis wir an Johannes 19 kamen, an die Kreuzigung. Und als ich das erklärte an dem Abend, auf einmal fing Ahmed an und rührte sie und sagte, nein, das kann nicht sein. Gott hat doch nicht seinen Sohn am Kreuz sterben lassen. Das kann nicht sein. Wilfried, du hast doch auch einen Sohn. Würdest du zuschauen, wie dein Sohn vor deinen Augen abgeschlachtet wird? Nein, nein, man hat Jesus an die Seite geführt und ein anderer wurde an seiner Stelle gekreuzigt. Das ist offizielle Lehre im Islam. Ganz offizielle Lehre. Ein Moslem kann das nicht glauben, dass Allah zuschaut, wie sein Sohn stirbt. Oder dass er das gar geplant hätte, dass sein Sohn stellvertretend stirbt. Das konnte er nicht glauben. Und ich musste ihm sagen, doch, das hat Gott nicht zugelassen, das hat er gewollt. Er wollte seinen Sohn als Erlöser geben. Moslems glauben auch nicht, dass Christus Gottes Sohn ist. Sie glauben nur, dass er ein Prophet ist, ein großer. Ja. Aber das nur nebenbei. Seht ihr, Gott ließ sich scheinbar besiegen. Er machte sich so schwach, dass er nicht eingriff. Er hätte Legionen von Engeln schicken können, die da das verhindert hätten. Aber das hat er nicht getan. Er wollte, dass wir einen Erlöser bekommen. Er ließ sich scheinbar besiegen. Das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Und dieses weise Handeln Gottes zerstört alles menschliche Rühmen und jeglichen Stolz. Darf ich nochmal fragen, hat der Mensch irgendwelche Werke getan, die Gott anrechnen konnte? Hast du irgendwelche Werke getan, herausragende, wo du meinst, die müsste Gott anrechnen? Du bräuchtest diesen Erlöser vom Kreuz nicht. Helfen kirchliche Sakramente auf dem Weg zum Himmel? Auf keinen Fall. Davon ist in der Bibel gar nicht die Rede von Sakramenten. Gibt es sonst noch irgendetwas, was Gott beeindrucken könnte? Gar nichts. Das Wort vom Kreuz zerstört alles menschliche Rühmen. Das Kreuz predigt das Ende aller menschlichen Werke. Paulus sagt, wir haben gestern einen Blick in den Galaterbrief geworfen, hier ist noch einer, Paulus sagt, wenn ich noch Beschneidung predigen würde, dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Wenn die Leute in Galatien zusätzlich zum Glauben an Jesus auch noch die Beschneidung durchgeführt hätten und Paulus das akzeptiert hätte, toleriert hätte, dann hätte er das Kreuz zerstört. Die Beschneidung ist ein menschliches Werk. Allein das Kreuz und die Auferstehung, das sind Dinge, die Gott getan hat. Alles menschliche Zutun ist verunmöglicht. Wer dem Kreuz Christi noch etwas hinzufügt, der nimmt es am Ende ganz weg. Allein das Werk Christi. Allein Kreuz und Auferstehung. Ich möchte mit einer letzten Geschichte schließen. Ein englischer Prediger namens Dr. Sangster musste eine sterbenskranke Frau im Krankenhaus besuchen. Sie wusste selbst, dass sie nur noch wenige Tage zu leben hätte. Und er war sehr einfühlsam und behutsam. Das sollten wir sein, wenn wir mit Sterbenden zu tun haben. Und er fragte sie schließlich, Sie haben selbst gesagt, dass Sie bald sterben werden. Sind Sie bereit, Ihrem Gott zu begegnen, vor Gott zu stehen? Und dann antwortete diese alte Frau, ach wissen Sie, ich bin eine Witwe. Ich habe ganz alleine 5 Kinder großgezogen. Schauen Sie meine Hände an. Ich habe mit meiner Hände Werk die Kinder großgekriegt und ich hatte keine Zeit für Kirchgang und Bibellesen und Beten. Ich hatte keine Zeit, ich musste meine Kinder großkriegen. Und wenn ich vor Gott stehe, dann werde ich ihm diese Hände hinhalten. Und er wird verstehen. Was hättest du dieser Frau geantwortet in dem Augenblick? Dr. Sangster sagte, gnädige Frau, Sie sind zu spät. Sie sind zu spät. Wie meinen Sie das? Ein anderer war bereits bei Gott und hat seine durchbohrten Hände hingehalten und seitdem hat Gott nur noch Augen für diese Hände. Meine lieben Freunde, es ist gut, wenn wir Kinder großgezogen haben. Es ist gut, wenn wir kranke Angehörige gepflegt haben. Es ist gut, wenn wir Gutes getan haben. Aber vertrauen wir bitte nicht im Blick auf unsere ewige Errettung, auf irgendetwas, was unsere Hände getan haben. Gott hat nur noch Augen für diese Hände, für das Werk Jesu Christi. Und auch diesen letzten Gedanken möchte ich noch für uns Gläubige anwenden. Ich möchte dich fragen heute Morgen, lieber Bruder, liebe Schwester, warst du schon mal wirklich in der Gegenwart Gottes? Und wenn ja, wie lange ist das her? Wann warst du das letzte Mal in der Gegenwart Gottes? In seiner Gegenwart findest du nichts mehr, was du noch an dir rühmen könntest. Da vergeht alles menschliche Rühmen, wenn wir wirklich in der Gegenwart Gottes sind. Bleibt nichts von übrig. Das Kreuz zerstört jegliches menschliche Rühmen, auch das Fromme. Da bleibt nichts übrig. Da ist nur noch das Kreuz. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. So endet der Abschnitt. Wir konnten nicht das ganze Kapitel betrachten heute Morgen in 1. Korinther 1. Ich muss auch schließen, auch eine Predigt muss mal enden. Wir haben begonnen mit diesem seltsamen Kerl, der da durch die Fußgängerzone lief. Und ihr könnt euch noch erinnern, er hatte zwei Plakate umgehängt. Vorne stand zu lesen, ich bin ein Tor für Christus. In den Augen der Welt. Die halten mich für ein Tor, für einen Narren, für einen Depp, dass ich das Wort vom Kreuz glaube. Wessen Tor bist du? Ich möchte gerne ein Tor für Christus sein. Es ist nicht angenehm, wenn man belächelt und bespöttelt wird, ja. Das mag niemand von uns, ich auch nicht. Aber wenn es sein muss, dann wollen wir diese Schmach um Christi willen tragen. Er wurde auch belächelt und bespöttelt. Und Paulus und alle anderen, die ihm in Wirklichkeit, in Ernst nachgefolgt sind, wollen wir das tragen für ihn? Wollen wir das Wort vom Kreuz leben und wollen wir es verkündigen, solange wir noch Gelegenheit haben, durch unser Leben und auch durch unser Zeugnis? Ich möchte gerne beten und wem es möglich ist, der darf gerne sich dazu erheben. Herr Jesus Christus, wir danken dir heute Morgen für das Wort vom Kreuz. Wir danken dir für diese gewaltige Botschaft, die seit 2000 Jahren verkündigt wird in vielen Ländern der Erde und überall geschieht Scheidung. Überall gibt es Menschen, die diese Botschaft annehmen und deren Leben vom Schlechten zum Guten verändert wird. Danke, dass auch hier viele sind, heute Morgen hier in diesem Haus, die das erfahren durften und bezeugen können. Aber es gibt auch Menschen, die diese Botschaft ablehnen, die es für Torheit halten, die anderen Konzepten folgen, die ihnen plausibler erscheinen. Ach Herr, auch heute Morgen sind sicher Einzelne unter uns, die noch skeptisch dieser Botschaft gegenüberstehen. Überwinde sie mit deiner Liebe. Danke, dass du nie zwingst, sondern lockst und rufst und wirbst, mit Seilen der Liebe ziehst, aber niemals zwingst. Und so will ich dir danken, dass es diese Gemeinde hier gibt. Ich will dir danken, dass sie hier in dieser großen Stadt, in der ganzen Region, ein Leuchter für dich sein darf. Und ich bitte dich, dass es fernerhin sein kann, dass hier an dem klaren biblischen Wort festgehalten wird, dass das Wort vom Kreuz gepredigt wird in allen Veranstaltungen und dass du diese Gemeinde weiter wachsen lässt zu deiner Ehre. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich hätte gerne noch ganz kurze Zeit eurer geschätzten Aufmerksamkeit. Ich möchte mich bedanken für die Einladung hierher zum wiederholten Male nach Hannover. Ich war wieder gerne hier. Ich danke für die Gastfreundschaft im Hause Lüttke. Diesmal haben wir heute Morgen ein Männerfrühstück gehabt. Ja, wir waren ganz unter uns. Mit vier Männern haben wir gefrühstückt. Dankeschön für die Gastfreundschaft, lieber Wolfgang. Wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre. Und dann habt ihr vielleicht gesehen, ich habe wieder einen ganz kleinen, abgespeckten Büchertisch mitgebracht, diesmal nur. Manche Leute lesen nicht, die können gar nicht lesen oder wollen nicht lesen. Ja, ist nicht schlimm, niemand muss da ein Buch kaufen. Ich will auch keine Verkaufsveranstaltung machen. Aber ich setze mich sehr ein für gute Literatur, das kann ich wirklich sagen, schon seit 35 Jahren. Wer das Wort vom Kreuz lesen möchte in dieser kleinen Form, Jesus ist der Weg, es sind aber nur wenige Exemplare noch da. Es liegen aber auch CDs in einem dicken so eine Schuber oder wie man das nennt, in so einer Box. Da ist das ganze Buch zum Hören in Audiofassung. Dann, das Wort vom Kreuz hat ganz entscheidend zu tun mit der Botschaft von der Vergebung. Wir brauchen Vergebung von Gott und dann können wir auch anderen vergeben. Ich konnte jetzt über Vergebung nicht sprechen an diesem Wochenende, aber ich habe im vergangenen Urlaub dieses kleine Büchlein gelesen von Philipp Nunn und ich will nicht in Superlativen schwelgen, aber ich kann aufrichtig sagen, ich habe noch nie ein so gutes Buch über Vergebung gelesen. Die verändernde Kraft der Vergebung. Der hat das ganz fein entfaltet in diesem Büchlein. Nehmt es mit und lest es oder gebt es auch weiter. Dann verzeiht mir, wenn ich auch das noch erwähne hier. Ich habe vor 2 Jahren ein Buch geschrieben. Ich habe lange gezögert. Ich habe 20 Jahre gewartet. Aber dann irgendwann musste ich das schreiben. Warum ich weder Calvinist noch Arminianer bin. Wenn ihr diese Begriffe noch nie gehört habt und denkt, ist das mehr als Feldwebel oder was ist das denn, ja, ein Calvinist oder ein Arminianer, dann braucht ihr das nicht lesen. Aber es gibt Leute, die haben sich mit dieser Sache, mit diesen Inhalten schon befasst. Und ihr seht, das Buch kostet eigentlich 9,50 Euro. Das könnt ihr für einen glatten Euro mitnehmen. Ich als Autor darf das so ermäßig verkaufen, obwohl es noch in der Preisbindung ist. Ja? Dürft ihr für 1 Euro mitnehmen, wenn ihr wollt. Aber nur die, die mit dem Thema überhaupt was anfangen können. Dann, meine Frau und ich, wir setzen uns sehr für Ehen ein. Wir haben in diesem Jahr so viel Eheseelsorge gehabt wie noch nie in unserem Leben. Wir machen das auch gerne, wir helfen, wo wir können. Da ist ein kleines Heftlein, das möchte ich allen Verheirateten sehr ans Herz legen. Der Zweck der Ehe. Aber ich warne euch, das wird euch ganz gewaltig herausfordern. Männer und Frauen, nur 28 Seiten, ja, nur große Schrift und noch ein paar Bildchen drin. Liebe Männer, das schafft ihr, diese 28 Seiten. Das haben wir extra für lesefaule Männer gemacht, ja, das schafft ihr. Bitte nehmt das mit und lest das. Oder wenn ihr Ehepaare sind, die so gerne was suchen, was sie in ihre Ehe investieren könnten, wo die Ehe wieder schöne Zeiten erleben darf. Hier ist das kleinste und preiswerteste Eheseminar der Welt von Team F. Das haben wir schon längst durchgearbeitet, meine Frau und ich. Da muss man gar nicht viel arbeiten. Das sind kleine Fragekärtchen. Da sind so gute Fragen drauf, die so in die Tiefe führen. Ich kenne meine Frau schon 40 Jahre. Ich habe ganz neue Seiten an ihr kennengelernt, weil die so gute Fragen sich ausgedacht haben. Und da ist auch eine Streichholzschachtel dabei, damit ihr auch eine Kerze anzünden könnt, ja? Wenn ihr das abends macht, wenn ihr zusammen in eurem Wohnzimmer sitzt. Und noch ein letztes. Ich sehe auch viel, viel Not in Familien. Ich könnte euch himmelschreiende Nöte berichten in christlichen Familien. Unglaubliche Dinge, die da zum Teil geschehen. Und hier ist ein Buch, das ich mit großer Freude verbreite, wenn Gnade das Familienleben prägt. Und das möchte ich denen empfehlen, die noch Kinder zu Hause haben, die noch Kinder erziehen. Das darf jeder lesen, aber denen möchte ich es vor allem empfehlen, wenn Gnade das Familienleben prägt. Dankeschön, dass ihr Geduld hattet, auch das noch anzuhören. Deckt euch ein, Weihnachten steht vor der Tür, Muttertag ist nicht mehr weit, man muss sich immer eindecken mit guter Literatur. Wenn ihr etwas nehmen wollt, macht es bitte bald, weil anschließend packe ich dann zusammen. Ich muss nach Hessen zurück, ich bin ein Hesse, ich muss heute wählen, ja? Ich muss nicht, aber ich werde wählen, ich habe immer gewählt, solange ich Gelegenheit habe. Und sind noch mehr Hessen hier? Ja, der David ist natürlich in Hesse, klar, aber du fährst heute nicht nach Hessen. Du bist ja jetzt ein eingebürgerter Niedersachse, ja? Gut, also, wir haben schon gebetet für den Ausgang der Wahlen. Vielleicht sind es die wichtigsten Landtagswahlen, die Hessen je gehabt hat, ja? Wir werden morgen mehr wissen.